Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Open Source oder Closed BIM?
Open Source.
Ist das Glas halb voll oder halb leer?
Halb voll.
Und eher der Komplize oder der Dienstleister?
Komplize.
Was haben die Erfindung der Druckerpresse, Penicillin, der Verbrennermotor, der Personal Computer und das iPhone gemeinsam? Sie sind alle Sprunginnovationen, also Innovationen, die unser Leben nachhaltig zum Besseren verändert haben. Oder, um aus der Beschreibung der bundeseigenen Sprung-Innovationsagentur Sprint zu zitieren, sie kann einen komplett neuen Markt erschaffen, einen existierenden Markt so grundlegend verändern, dass ein völlig neues Ökosystem entsteht, oder aber ein massives technologisches, soziales oder ökologisches Problem lösen. Noch Fragen? Natürlich jede Menge. Der Architekt Christian Taufenbach von Element A hat auch schon einige Ideen, wie wir wieder zu echten Innovationen kommen könnten und wie wir in Verbindung von Innovationsförderung noch eine gesellschaftliche Problemlösung gelingen kann. Wo wir mutiger sein und über den Tellerrand rausschauen müssen, darüber sprechen wir, Eva Herrmann und Dr. Uwe Bresan, heute mit Christian Taufenbach in unserem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Schön, Christian, dass du bei uns bist.
Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, mit euch zu reden. Ich war gerade gestern wieder am Ort der Ideen.
Element A. Da werden Assoziationen an den Chemieunterricht wach, an das Periodensystem. Erzähl uns doch, woher kommt dein Büroname und warum so kryptisch?
Das Büro ist schon ein bisschen älter, stammt aus einer Zeit, wo immer die Inhaber den Namen hergegeben haben. Das hieß dann mal Hübner und Erhard und Partner, wurde also immer komplizierter. Und eines Tages war dann die Zeit reif, dass man sagt, wir brauchen etwas anderes. Hübner und Erhard und Köhler und so weiter waren gar nicht mehr da. Wir hatten dann die Zeit erreicht, etwas Neues anzufangen. Und wir haben dann eine Kommunikationsagentur beauftragt, mit uns da nachzusuchen. Und die haben damals festgestellt, das ist doch eigentlich eine gute Analogie zu dem, was ihr macht. Ihr macht Wohnungsbau, ihr macht Verwaltungsbau, ihr macht Holzbau, Denkmalschutz und so weiter. Und ich gesagt, aus diesen ganzen Dingen setzt ihr ja was Neues zusammen. Dann haben wir gesagt, ja, ist griffig. Guten Tag, Christian Taufenbach, Element A. Klingt gut. Also haben wir es genommen.
Und das A steht für Architektur.
Genau, für Architektur zuallererst. Für alle zusammen vielleicht auch mal. Das ergibt sich dann im Tun. Wir setzen unsere Arbeit zusammen aus diesen ganzen Elementen. Und Architektur ist unser Element. Insgesamt.
Das ist natürlich eine schöne Überleitung zu dem Thema, was wir haben, zu unseren Sprunginnovationen, weil da geht es ja genau um diese kleinen Rädchen, die man eigentlich verschieben könnte, müsste, sollte. Es ist eigentlich ein ganz schön sperriges Wort, Sprunginnovation. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen und was fasziniert dich daran?
Wie die Zufälle halt so spielen. Meine Kollegin in dem Thema ist seit längerem auf einer Kommunikationsebene verknüpft mit einem Menschen, der sehr genial ist in IT. Er macht EDV, er macht Software vor allem. Und die haben etwas entwickelt, von dem ich bis dahin gar keine Ahnung hatte. Das Internet of Things kommt da immer wieder vor. Das ist mir immer ein Buch mit 7 Siegeln gewesen. Wieso soll denn jetzt meine Taschenlampe mit irgendjemand reden? Na, die wird das auch weiter wahrscheinlich nicht tun. Aber es gibt andere Sachen, die da sehr zentral sind. Und dann lerne ich etwas, was mir vorher schon klar war, dass zum Beispiel von dem Dachfenster der berühmten Firma der Regensensor und der Windsensor gar nicht miteinander reden können. Die brauchen dann schon ein Programm, um das zu verknüpfen. Das heißt, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt nicht nur 2 Sachen habe, sondern viel, viel mehr, dann wird das immer komplexer. Und jetzt habe ich gehört, die Firma Jung macht jetzt schon bei ihren Schalterprogrammen eine Ebene mit Bluetooth rein, damit das untereinander kommunizieren kann. Ich glaube ja weiterhin, dass das nicht die fertige Lösung ist, sondern wir brauchen eine Sprache, damit all diese Dinge miteinander agieren können. Das haben mir diese Jungs da beigebracht und haben auch erzählt von einer Lösung, die sie im Industriesektor, Maschinenbau entwickelt haben. Da geht das horizontal im Verständnis zu, also die Maschinen untereinander, wie auch vertikal, Kunde, Bank, Energieversorger, was auch immer. Das ist eine Sprache, ein Java, wenn du so willst, für IoT. Und das fand ich so faszinierend, dass ich gesagt habe, okay, dieser Projektansatz, den der gleiche Mensch mir vorgestellt hat in der Südpfalz, den lass uns mal verfolgen, denn dieser Ort ist so typisch wie normal, wie spannend, wie unordentlich, wie alles. Da lässt sich, glaube ich, was draus machen, was dann im Endprodukt relevant sein kann für ganz, ganz viele Orte in Deutschland, zumindest mal. Ob es darüber hinausgeht, ist mir jetzt gerade nicht so wichtig. Es sind schon genug Orte in Deutschland. Eins reicht mir im Moment, um diese Komplexität überhaupt mal bewältigen zu können. Das merken wir, dass wir im Durcharbeiten des Projekts immer mehr Komplexität auch erstmal wieder rausnehmen müssen.
Du hast jetzt schon den Begriff Südpfalz ins Rennen geschickt und damit verknüpft sich quasi ein ganz konkretes Projekt, wo es, glaube ich, um diese Verknüpfung und diese gemeinsame Sprache aller Komponenten gehen soll, dass wir jetzt den Sprung in die Architektur schaffen müssen. Erzähl uns doch etwas über dieses geheimnisvolle Projekt in der Südpfalz. Worum geht es? Was steckt dahinter? Was ist dein oder was ist euer Ansatz dafür?
Ich drehe gerne ganz kurz eine Schleife zu unserem letzten großen Projekt mit dem Deutschen Alpenverein, mit der Bundesgeschäftsstelle. Da haben wir ja auch verschiedenste Disziplinen miteinander verknüpfen wollen und vor allem Nutzung und Investitionen miteinander verknüpfen wollen, also Nutzungskosten und Investitionskosten. Das ist ja immer so was furchtbar Getrenntes. Man ärgert sich immer. Man kann das Geld jetzt nicht ausgeben, obwohl es nachher in der Nutzung 5-mal bezahlt wäre. Das hat uns immer geärgert und es ging mit dem Alpenverein ganz gut, weil die ja als Bestandshalter unterwegs sind. Und dort haben wir, ich weiß nicht mehr wie viele, aber an die 1000 Verknüpfungspunkte der MSR gehabt. Das ist ziemlich viel, also Messsteuerregeltechnik in der Haustechnik, die miteinander verwoben werden müssen, damit das nachher auch überhaupt funktioniert. Und das sorgte auch für genügend Komplexität nachher in der Programmierung. Es ließ sich noch ganz gut schichten, weil es nicht allzu komplex war. Die meisten Punkte waren gleicher Art, nur an verschiedenen Stellen. Das hat uns dort sehr beschäftigt, wie man das machen kann, wie man das lösen kann. Und deswegen war es mir so helle, als die Leute mir erzählt haben, es gibt da eine Sprache, dass diese Dinge untereinander sich verstehen, ohne dass ich jetzt alles über zentrale Programme schicken muss, auswerten muss und dann wieder Kommandos verteilen und so weiter. Das ist am Ende ja eine KI, künstliche Intelligenz. Und das Projekt jetzt in der Südpfalz, ich sage den Ort auch gern dazu, das ist Bellheim. Man kennt vielleicht den Bellheimer Lord, das ist ein Bier. In Bellheim war auch Helmut Kohl im Braustübel zum Saumagenessen mit irgendwelchen internationalen Staatsgästen. Aber seither ging es eigentlich mit dem Ort nur noch bergab. Die haben lange gedacht, ach, das ist prima, Bellheim ist eine Schlafstadt und so weiter. Und wir wissen alle, was das bedeutet. Wenn du eine Schlafstadt bist, dann schläft alles ein. Das sehen die auch jetzt. Ja, der Ort ist innen komplett ausgeblutet. Es gibt außen ein Edeka und ein Lidl und so. Und ein Ärztezentrum ist auch außen. Furchtbar. Ja. Und innerorts Leerstand, sanierungsbedürftige Häuser und so weiter. Da muss was passieren. Und Gott sei Dank ist die Brauerei weiterhin dort, die ist nicht eingegangen bisher, schaffen das anscheinend auch. Und wie es aber bei Brauereien so ist, die haben auch über ihre Zeit sich immer weiterentwickelt. Sie haben mal eine Brauerei gehabt, die war sehr klein, dann brauchten sie eine nächste, die war größer, die hat man dann nebendran gebaut und so lange in der alten ja noch weitergemacht. Und eines Tages war die fertig, ist mal umgezogen. Und dann hat man irgendwann wieder eine größere gebraucht und noch eine größere gebraucht. Und alles das, was vorher war, bis auf das Gasthaus selbst, steht jetzt leer. Das sind 15.000 Quadratmeter BGF, steht leer. Der Brauereibesitzer weiß gar nicht so richtig, was er damit jetzt machen könnte und so. Der hat ja keine Fantasie, ist ja auch vielleicht nicht sein Amt. Jetzt sind wir auf ihn gestoßen in dem Zusammenhang und legen da mal los und versuchen, verschiedenste Ebenen miteinander zu verknüpfen.
Du bist auf ihn gestoßen, auch über diesen Softwareentwickler?
Ja, der stammt aus dem Ort und ist dort also immer noch irgendwie vernetzt. Der lebt heute in München. Und hat alles Mögliche entwickelt, also bis hin zu Patriot hat er programmiert mal, ja, also in diesen Tagen auch wieder in der Diskussion.
Was ist jetzt mit den 15.000 Quadratmetern BGF geplant?
Es ist ein sehr vielschichtiges Projekt. Wir müssen da viele Bretter auf einmal bohren oder vielleicht dann doch nebeneinander und hoffen, dass die Löcher übereinander passen. Wir wollen letztlich eine Smart City machen. Smart City in der Südpfalz. Klingt unglaublich hochtrabend. Jeder hat es auf der Homepage, wir machen Smart Home und so. Keiner weiß so richtig, was es ist, was es sein könnte. Hat man vielleicht eine Idee, wie es geht, weiß keiner so richtig. Das wollen wir ausprobieren. Mit Partnern, die das ebenfalls interessiert. Dazu gehört dann, dass wir in diesen Bestandsbereichen ein kleines Rechenzentrum einbauen wollen. das Internet bereitstellt für alle, die dort arbeiten, mit sehr hoher Datenrate, kurze Latenzzeiten und extrem hoher Sicherheit auch. Heute arbeiten wir alle im Homeoffice mit irgendeiner Fritzbox für 59,90 und jeder halbwegs versierte Mensch, also ich nicht, kann sich darüber einloggen mit dem, was du da machst. Das ist natürlich irgendwie nicht gut. Das heißt, wir sehen dieses Rechenzentrum als einen ganz wichtigen Nukleus an in diesen Gebäuden. Denn auf der einen Seite stellt dieses Rechenzentrum Datenverkehr bereit und auf der anderen Seite stellt es Wärme bereit. Denn die Server, die wir dort einsetzen wollen, geben auf der anderen Seite 65 Grad warmes Wasser ab. Das sind flüssigkeitsgekühlte Server. Gibt es eine besondere Technik, das ist marktreif, das Ding kann man kaufen. Und wir setzen es jetzt an mehreren Stellen ein als Verbund. Da gibt es dann noch eine Zentrale. In Bellheim ist dann nur ein Satellit davon, aber den können wir ganz prima gebrauchen. Es wird so 1 bis 3 Megawatt etwa ausgebaut werden. Und 3 Megawatt Wärme, das ist schon eine ganze Menge Zeug. Da kann man einige Haushalte und Gebäude dran anschließen, was die Wärmeversorgung angeht. Es soll dann noch weitergehen. Es gibt einen Quartiersinnenbereich, wo auch noch Wohnungen entstehen sollen. Das ist natürlich ganz wichtig dafür, dass man Smart Home auch weiter ausprobieren kann. Und es gibt auch einen Ausstellungsbereich, wo die Firmen, die da beteiligt werden könnten, ihre Dinge selber testen als F&E-Feld, also Forschung und Entwicklung, und auch als Showroom, um möglichen Kunden zu zeigen, schau her, so funktioniert das bei uns hier, kannst du es kaufen. Diese Verknüpfung all dieser Ebenen ist uns sehr wichtig, weil wir den Eindruck haben, dass über die Verknüpfung dann eine Wertschöpfung erzielt werden kann, die am Ende zu höheren Mieten in den Bürobereichen führt, denn das würdest du in dem Ort sonst nie und nimmer erlösen, wenn du heute was baust, 20 Euro kriegst du nicht in Bellheim. Aber vielleicht mit dieser technischen Unterstützung. Und genauso auch bei den Häusern, die sehr stark BIM-orientiert auch konstruiert werden sollen und realisiert werden sollen, in denen dann dieses Smart Home auch letztlich ausprobiert wird.
Jetzt haben wir einen ganz schönen Sprung. Auf der einen Seite das verschlafene Bellheim, was noch nicht so genau weiß, was mit ihm passiert, und dann gleich dieses Buzzword Smart City oder auch Smart Grids oder alles, was dann irgendwie damit zusammenhängt. Smart kann man ja jetzt auch eigentlich wieder auf verschiedenen Ebenen runter definieren. Also auf der einen Seite ist es natürlich immer mit Technologie verbunden. Wir sind alles Ingenieure, wir haben immer sofort für alles eine technologische Lösung und verbinden das damit. Auf der anderen Seite kann man aber natürlich auch eure Herangehensweise, also die Andersartigkeit der Herangehensweise, die Dinge mal von hinten zu denken und nicht immer quasi in fertigen Elementen und am Schluss brauche ich eine Energieversorgung, sondern wie kann ich das irgendwie von Anfang an mitdenken? Und die Smartness muss natürlich auch beim Bauherrn sein, dass der sich das traut oder auch, dass er das den Leuten dort vor Ort zutraut. Also wie definierst du Smart für dich neu?
Smart ist für mich erstmal ein Wort, das ich verknüpfe mit dem Wort freundlich. Freundlich. Jemand ist smart, der ist freundlich. Also den Charakter möchte ich gerne transportieren am Ende. So technisch das Ganze ist. BIM ist auch furchtbar eigentlich, ja. Es hat überhaupt nichts mit Gestaltung zu tun. Und da wollen wir doch eigentlich Gestaltung machen. Aber wenn wir das hinkriegen wollen, gerade in diesen Zeiten von steigenden Baukosten und steigenden Bauzinsen und so weiter, dann werden wir solche Hilfsmittel nutzen müssen. Und jetzt hast du eben von dem Sprung gesprochen. Ich glaube sogar, so ein bisschen wie bei dem Frosch, der im Wasser sitzt und das Wasser wird immer heißer, dann merkt er gar nicht den Punkt, wo es nicht mehr geht. Also der springt nicht. Wenn du aber den Frosch in heißes Wasser schmeißt, dann will der sofort wieder raus, wenn es irgendwie geht. Und ich glaube, dass das mit vielen Orten passiert, die eigentlich ganz gut dran sind. Und dass die Chance deswegen in so einem Ort, der ein bisschen zurück ist in der Entwicklung, dann sollte das eigentlich besser klappen. Und wir glauben, dass man damit wirklich rechts überholen kann und Dinge lösen kann, die anderswo verstopft sind. Da geht nichts mehr, ist alles überreguliert und so weiter. Also in Bellheim ist so vieles offen, dass ich mich darauf freue, das mit denen zu entwickeln. Jetzt habt ihr eben schon von den Bauherren gesprochen, die müssen wir erst noch finden. Wir haben mit der Volksbank Südpfalz gesprochen, die haben gesagt, oh, das ist Zukunftsmusik, das ist in 25 Jahren, braucht man jetzt nicht machen. Jetzt haben wir mit der Sparkasse gesprochen. Auch so ein Innovationsinstitut. Aber das ist gar nicht so schlecht. Das war gut, das Gespräch. Die haben da etwas mehr Verständnis dafür gehabt und hat uns sehr gefreut. Wird es jetzt auch demnächst die nächsten Gespräche schon geben.
Da nimmst du jetzt schon meine nächste Frage fast voraus. Du hast dir einen sinnstiftenden Plan für dieses Bellheim, was über den Bellheimer Lord hinausgeht. Und jetzt aus dieser sinnstiftenden Idee auch ein tragfähiges Geschäftsmodell zu machen. Das ist, glaube ich, jetzt die nächste Herausforderung. Deine Lösung ist jetzt quasi, das Ganze auch noch ein bisschen komplexer zu machen. Das heißt also, das ist jetzt nicht nur Bauwende, das ist auch Energie-, Mobilitäts- und im besten Fall Gesellschaftswende, was du für diesen Ort mit im Plan hast. Wie gelingt das?
Keine Ahnung.
Was sind die nächsten Schritte der konkreten Umsetzung?
Also die nächsten Schritte sind ganz konkret Gespräch mit einem Energieversorger dort in der Region. Denn natürlich werden wir die brauchen. Wir müssen ein Wärmenetz in dem Ort haben. Das sollte jetzt möglichst kein Immobilienprojektteil sein. Das ist Unsinn. Das kann man rauslösen. Das muss jemand anderes machen. Aber es ist natürlich trotzdem notwendiger, integraler Teil dieses Projektes. Denn ohne dieses Wärmenetz wären wir die Wärme aus dem Rechenzentrum nicht los. Und wir müssen das Ganze stückweise aufbauen. Wir können mit den alten Gebäuden an der Brauerei anfangen. Wir können leerstehende, riesenhafte Gärkeller von der Brauerei hoffentlich nutzen, um da das Rechenzentrum und auch noch fluide Batterien aufzustellen, damit dieser Nukleus mal arbeiten kann, und können dann mit der Wärme, die wir dort erzeugen, in einem kleineren ersten Schritt die Bereiche der alten Brauerei versorgen. Da kann auch noch ein betreutes Wohnen dabei sein und so weiter. Das heißt, wir müssen jetzt Stück für Stück Projekte zuschneiden, die man handhaben kann, weil sie von der Größe her bewältigbar sind und weil man ihnen auch mit der klassischen Immobiliendenke zutraut, dass sie nachher aufgehen. Denn ohne dieses Zutrauen der leider ziemlich konservativen Immobilienwirtschaft wird es nicht funktionieren. Es gibt so ein paar abgefahrene Beispiele, die stehen dann meistens in Orten, in denen sowieso immer alles funktioniert, weil es immer eine Nische gibt, die das füllt. In Berlin dieses Teil, wo jetzt lauter Startups sich gründen wollen, sollen, und auf dem Dach ist Urban Gardening und so weiter, was Graft konzipiert hat. Es gibt so viele Orte in Deutschland, wo alles geht. Aber wir können uns nicht immer nur mit den Orten beschäftigen, in denen alles geht. Das ist nämlich auch furchtbar teuer. Wenn wir das schaffen wollen in Deutschland, so eine Energiewende, müssen wir uns ganz stark auch um solche Orte kümmern mit 8.500 Einwohnern und einer schlechten Infrastruktur.
Aber wir können bei den anderen Projekten abgucken, was sie machen. Und ein Schlagwort, was da immer so ein bisschen fällt, ist ja so dieses, jetzt mal unabhängig, nach welchen Prinzipien das organisiert ist. Das ist ja auch immer so ein bisschen Open Source, Open Innovation, Open Data. Warum ziehen wir uns immer auf so einen Protektionismus zurück? Und warum nutzen wir nicht die Kraft der Schwarmintelligenz, um gemeinsam neue Dinge zu entwickeln?
Das ist genau das, was diese Leute da machen, diese Software-Leute. Der eine von den beiden ist der Head of Technology der Linux Foundation. Das ist ein Brainy, aber der hat im Hintergrund Tausende von Leuten, die in der Linux-Community sich für Themen engagieren. Und dann kriegen wir eben was hin, hoffen wir, das dann nicht protektiv ist. Also wie bei Uber oder so, die haben sich mal irgendwann eingeführt und kassieren bei den Fahrern genauso wie bei den Mitfahrern und können dann die Preise diktieren. Das müssen wir verhindern, wenn es irgendwie geht. Und da ist dann auch Europa vielleicht gefragt. Kann man ganz große Schlagworte zitieren mit Gaia X und sonst irgendetwas. Wenn wir das Google, Amazon, Facebook und Apple überlassen, das Feld, das ist immer verratzt. Ja? Wollen wir nicht, oder? Also wie man das übertragen kann auf den Bau, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber wir wollen es ausprobieren.
Das wäre die Preisfrage, ne? Wie kann man die Ideen daraus benutzen und auch die Systematiken und auch die Verantwortungen dann wieder, die man verteilt, damit man irgendwie da den Schritt weiterkommt? Weil wenn ich in mein nettes Buch gucke, wo die Sprunginnovationen der letzten 300 Jahre drin aufgelistet sind, da ist schon ganz schön lange nichts mehr passiert. Und bei den Herausforderungen, die wir jetzt gerade haben, müsste da eigentlich jetzt was kommen.
Also es gibt ja so ein Feld, ich habe es jetzt eben schon ganz kurz gestreift, langfristige Stromspeicherung in Batterien, fluide Batterien. Da gibt es starke Entwicklungen und da sind auch wirklich neue Technologien dahinter, jedenfalls was den Maßstab angeht. Ob das jetzt das Zeug hat, wirklich Sprunginnovationen zu sein, wird man noch sehen müssen. Das kann man sowieso alles erst im Nachhinein beurteilen. Aber wir sehen, dass es eine ganze Reihe von Firmen gibt, die sich in dem Feld mühen. Das sind Installationsfirmen, auch jung. Es sind Baufirmen, würde ich jetzt mal Baufritz nennen. Wir haben ja diese ökologische Label auf der Haut, aber eigentlich ist das Industrie 4.0, was die da machen. Die haben das wirklich komplett in der Kiste und dann schicken sie es in die Produktion und hinten fährt der LKW raus nach Bellheim oder wo. Und die können wir auch als Kooperationspartner für Bellheim bereits nennen. Finde ich gut. Sehr ökologisch. Ob das nachher dann ökonomisch aufgeht, muss die Zukunft noch zeigen. Ich glaube, dass wenn man das entsprechend anfängt, dass da auch Chancen drin liegen. Also dieser Wohnungsbau, der entstehen soll, das wird ganz viel auch mit Elementbauweise arbeiten müssen, damit das in diesen Zeiten überhaupt aufgeht.
Ich bin da ja total optimistisch, weil dir gelingt ja so eine Pionierarbeit nicht zum ersten Mal. Saubere Überleitung zur Bundesgeschäftsstelle für den DAV, ja, den Deutschen Alpenverein in München. Im Rahmen der DAM-Preisverleihung haben wir uns kennengelernt und setzen heute das Gespräch auch mal öffentlich fort. Ihr wart mit dem DAV unter den 5 Finalisten zum diesjährigen DAM-Preis. Glückwunsch nochmal.
Danke.
Vielleicht erzählst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch ein bisschen was über dieses Projekt, was ja durchaus sehr, sehr spannende Aspekte hat, gerade in dieser technischen Verknüpfung aller Wärme-, Kälte-, Anlagen, sodass da ein ideales Klima auch drin herrscht. Und das sehr einfach und sehr smart, wie ich finde.
Ja, gerne. Retrospektiv muss ich sagen, es ist eigentlich ja ein fast unmögliches Haus. Keiner hat erwartet, dass es überhaupt stehen bleibt. Alle haben gedacht, als es auf dem Markt war, vor x Jahren, dass man damit irgendwen noch hinterm Ofen hervorlocken könnte. Der neuere Teil nebenan, den hat ja die CSU gekauft, um ihre Parteizentrale da drin zu machen. Und dieser alte Teil des Langenscheid-Gebäudes, das hatte die typischen Geschosshöhen aus den 70er Jahren und außen Aluminium-Bandfassaden fürchterlich. Also keiner hat daran auch nur zu denken gewagt, dass man dieses Haus erhalten könnte. Und der Alpenverein hat aber von vornherein gesagt, für uns keine Option, das abzureißen. Wir wissen, was graue Energie bedeutet. Wir wollen, dass das erhalten bleibt. Also lasst euch was einfallen. Das war dann streckenweise sehr schwierig, weil man es mit Kategorien zu tun hat, die über Richtlinien vorgegeben sind. Also zum Beispiel Arbeitsstättenrichtlinie und Geschosshöhe. Lichte Raumhöhe, über 100 Quadratmeter, 3,0 Meter. Die waren also Oberkante, Oberkante vorhanden, aber nicht als lichte Raumhöhe. Man musste also was tun. Jetzt wissen wir alle, okay, kann man um 25 Zentimeter absenken, wenn keine Gefahr und Gefährdungsbeurteilung muss alles machen. Hat immer noch nicht gereicht. Knapp über 2,70 Meter haben wir geschafft. Das muss man auch erstmal mitgehen als Bauherr, zu sagen, jawohl, stehen wir dahinter, machen wir trotzdem. Und es war auch notwendig, die Lüftungstechnik in dem Haus ganz anders anzulegen, denn für Lüftung war kein Platz. Einfach nicht. Und Schlüssel dazu war dann letztlich ein Schritt, den der Alpenverein auch sehr konsequent gegangen ist, hin zu moderneren Büroformen. Das wird ja sehr kontrovers diskutiert, aber beim Alpenverein haben sie einen tollen Prozess dahingelegt, der auch schon an dem alten Standort angefangen hat. Die haben also vorher die Leute schon geübt und haben das Papier abgeschafft und alles Mögliche gemacht. Und haben dann gesagt, wir wollen ein ganz konsequentes Multispace-Konzept hier haben. Das heißt, am Ende sitzt keiner im eigenen Büroraum. Niemand, wirklich niemand. Es gibt allerdings Besprechungsräume, Meetingräume, so kleiner und größerer Art für vielleicht maximal 20 Menschen, 15 eher. Und das Konzept ist dann aufgegangen. Man konnte das dort gut realisieren. Und es war auch eine Voraussetzung dafür, dass wir das Lüftungskonzept machen konnten, das wir dann schließlich und endlich mit Transolar auch zusammen entwickelt haben. Nämlich zu sagen, an den Fassaden gibt es Überströmöffnungen, die von Renson produziert werden. Und in diese Überströmöffnungen, die man auch regeln kann, damit das Ausmaß der Zuluft gesteuert wird, von denen aus geht die Luft über einen Konvektor in den Raum. Das Ganze kann man jetzt mit Worten schwerer beschreiben, als man es in der Zeichnung erkennen kann. Es funktioniert aber und auch die Raumluft wird darüber gezogen, nacherhitzt, wenn das denn mal nötig ist. Und zwei zentrale Luftschächte im Haus ziehen das Ganze ab. Das ist dann also genau keine Lüftungsanlage im technischen Sinn, fällt nicht unter die MLAR, die dann mögliche andere Dinge festlegt, die man dabei Lüftungen noch berücksichtigen müsste. Es vereinfacht dann auch sehr viel, aber ich habe es vorhin schon gesagt, Wir haben sehr, sehr viele Steuerpunkte, Anschlusspunkte in der Messsteuer- und Regeltechnik. Das war schon mühsam, das alles zu integrieren. Da hat jemand noch eine Weile programmiert, um das alles hinzukriegen. Aber jetzt funktioniert's. Und es ist so, dass im Sommer über die Nacht diese Lüftungsklappen auch ganz aufgezogen werden und über Dach die Ventilatoren unter Vollbetrieb laufen und da wird schöne, kühle, voralpine Luft durchs Haus gezogen. Und bei 18 Grad macht das Ganze dann zu, damit es nicht zu kühl wird. Und morgens kommst du hin, ist schön frisch und über Tag ganz draußen ruhig 30 Grad haben, macht nichts über Tag. Die Aufenthaltsqualität, da ist wirklich jetzt auch in den zwei Sommern, die es schon gelaufen ist, sehr, sehr gut.
Du hast vorhin das Zauberwort gesagt, der Bauherr. Ihr habt erst gebaut und dann habt ihr die Planung ein bisschen nachgezogen. Das erfordert einen sehr großen Mut und Vertrauen vom Bauherrn, dass das auch alles irgendwie hinhaut. Und da kommen wir, glaube ich, auch so ein bisschen zu dem Knackpunkt, den wir immer haben. Wir wünschen uns immer die Game Changer. Wir sagen immer, man müsste, hätte, könnte. Aber eigentlich verstecken wir uns immer hinter Technologie, Bürokratie, Hierarchie oder hinter bestimmten Vorschriften, die dann immer noch irgendwas anderes implizieren. Wie kommen wir denn raus aus diesem Kreis? Woher könnten wir mehr Mut zum Experiment nehmen? Nicht nur in der Planung, sondern eben dann auch von denen, die es verantworten.
Ja, der Bauherr ist tatsächlich der Schlüssel, denn der muss es wollen. Sonst hast du ja gar keine Chance. Es gibt sehr ängstliche Bauherren. Ich habe mal einen gehabt, der konnte nur rechnen in Quadratmeter Glasflächen, weil er nachher die ja reinigen muss. Das war sein wichtigstes Kriterium. Hier war es anders. Der Bauherr hat das durchaus verlangt, hatte allerdings auch ziemlichen Zeitdruck. Und es war tatsächlich so, dass wir die Planung zwar nicht nachgezogen haben, aber wir waren jedenfalls noch nicht mit der Entwurfsplanung fertig. Da war die Fassade schon drin. Das heißt, wir haben uns immer an prioritären Entscheidungen entlang gehangelt und haben gesagt, okay, das ist jetzt die richtige Richtung. Da machen wir weiter. Und das muss dann nachher allerdings auch so weitergehen. Also wir können dann nicht mehr zurück. Und das ist der Bauherr mitgegangen. Und ja, haben wir Glück gehabt, dass es nachher wirklich aufging. Man braucht Glück. Weil du das eben gefragt hast, was braucht man denn? Glück auch, dummerweise. Also es gibt ja genug Kollegen, die auch sagen, warum wird das immer auf den Planern abgeladen? Ja, das ist so, leider. Man kriegt ja auch sehr schnell dann Schreiben, du hast versäumt, das und das vorzulegen und so weiter. Abzug im Honorar. Ständig, ja, furchtbar. Ich habe da kein Rezept, wie es geht. Bin gerne mutig, aber kriegt man auch mal Probleme.
Aber du hast natürlich einen Wunsch frei, weil Glück kann man jetzt nicht kaufen. Das ist toll, wenn man es hat. Und das kommt wahrscheinlich immer dann, wenn man es nicht erwartet oder wenn man es ganz arg erhofft. Aber es könnte ja auch andersrum gehen. Man könnte ja jetzt quasi so eine Zettelbox aufmachen, wo man den Wunsch ans Universum äußert, was sich ändern muss. Ne? Wie wäre das perfekte Element A arbeiten?
Also ich glaube, der Schlüssel liegt in dem Zusammenarbeiten unter den verschiedenen Planern. Es sind ja auch nicht nur die Architekten alleine, die es allerdings integrieren müssen, denn sonst integriert es niemand. Das ist unsere Aufgabe, auch wenn die nicht in der HAI steht. Was ich mir wünsche, sind Bauherren, die eine ähnliche Vision mit sich herumtragen, die ich da nicht zum Jagen tragen muss, sondern die irgendwann sagen, boah, du hast recht, lass uns das machen. Ah, ich habe so einen Bauherrn gehabt, jetzt fällt es mir ein. Das war ein Benediktinerabt hier in Heidelberg. Wir haben da die Abtei Neuburg saniert, eine Kirche, im Kern gotisch und dann irgendwann 23 Mal umgebaut und in den 50er Jahren ganz schrecklich verdorben. Ja, wir sollten da irgendwie neues Leben reinpumpen. Und dann haben wir irgendwann eine Idee gehabt und haben die Orgel oben aus dem Dachstuhl abgehängt. Die gab es da schon, stand auf einer viel zu tief hängenden Emporenplatte aus Beton. Die hing 7 Zentimeter durch, war also sanierungsbedürftig, also mussten wir eh machen. Und dann habe ich gesagt, ey, wir hängen die oben aus dem Dachstuhl ab und schneiden die Empore ringsherum ab. Also, puh, ziemlich radikal. Und dann habe ich gesagt, wir müssen da ein Modell bauen. Ja, wir haben 1:50 Meter langes Modell gebaut von diesem ganzen Kirchenraum. Da konnte man durchs Apsisfenster reinschauen und dann hinten diese Orgel da hängen sehen. Und dann sind wir da hinten und haben es dem abgesagt, also ab Franziskus, wie sieht's aus? Wir hätten da eine Idee. Schauen Sie mal, wir tun es auch wieder weg, wenn Sie sagen, kommt nicht in Frage. Dann guckt er rein, guckt nochmal rein und sagt, Herr Taufmach, das machen wir. Der hat sich einfach getraut. Er hat gesagt, ich weiß nicht, wie das geht. Ihr wisst es ja auch noch nicht. Ja, aber das machen wir. Da gab es so ein Pecha-Kucha-Dings beim BDA in Stuttgart. Also diese 20 Fotos à 20 Sekunden. Meine gefährlichste Idee Architektur betreffend. Da habe ich das auch vorgestellt damals. Das ist nämlich gefährlich. Es ist gar nicht gefährlich, ob die Orgel vielleicht runterfällt. Das schaffen die Ingenieure schon. Ja. Sondern gefährlich war, dass dieser Konvent sich getraut hat, etwas anzuschieben, von dem er nicht wusste, wie es sie selber verändern wird. Ja, vielleicht ist das das Richtige, ja. Diesen Mut, den muss man haben, damit man so ein Projekt vielleicht auch wie in Bellheim dann zum Erfolg bringt. Nur technisch ausgerechnet, das schaffen wir wahrscheinlich nicht.
Da hätten wir doch jetzt schon fast einen neuen Titel für unseren Podcast, die gefährlichste Idee. Fänden wir gut. Ich sage jetzt schon mal ganz vielen Dank. Wir sind nämlich jetzt schon fast wieder am Ende unserer kleinen Gesprächsrunde. Und zum Ende, das wissen alle Zuhörer und Zuhörerinnen schon, gibt es immer so ein bisschen eine persönliche Frage, die dich vielleicht auch nochmal aus der Reserve lockt. Deshalb, wir hatten es schon von Sprunginnovationen, vom Automobil, dem Internet, davor der Buchdruck und alles Mögliche. Und jetzt wäre eben die Frage, in welcher Zeit und zu welcher Sprunginnovation wärst du gern dabei gewesen? Welche hättest du gern mitbegleitet?
Also ich bin aus Mainz und ich erinnere mich, dass ich als kleiner Bub im Gutenberg-Museum war und habe diese kleinste Bibel der Welt gesehen. Die ist kleiner als mein Fingernagel, ja. Das hat mich immer fasziniert. Insofern, ja, so handwerklich wie das ist, aber so ein großartiger Gedanke, wie es war, das ist schon große Klasse. Deswegen fürchte ich mich so ein bisschen vor diesen KI-Geschichten, weil die sind nicht greifbar und so, ja. Aber ja, Gutenberg war gut.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Ich sage vielen, vielen Dank für alle Zuhörer. Bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.